guten Abend miteinander. Seid alle ganz herzlich willkommen. Wir haben vorhin noch einen Zwischenfall gehabt mit einem Kabel, wo ein Stecker abgebrochen ist. Darum sind wir jetzt ein bisschen später. Aber ihr seid ja alles flexible Leute und das schätze ich. Und Vater, jetzt danke ich dir ganz herzlich, dass wir auch heute Abend wieder eine Gelegenheit dürfen wahrnehmen, unter dein Wort zu kommen. Möchtest du zu uns reden? Möchtest du unsere Herzen berühren? Möchtest du uns ausrüsten für einen Alltag? Und danke vielmals für den Charles, der sich vorbereitet hat und du möchtest ihm alles geben, was er braucht, für uns heute Abend dein Wort weiterzugeben. Dass du durch ihn zu uns kannst reden und dass du uns alle, inklusive der Charles, segnest. Amen. Das Thema lautet, du bist ein Schaf, kein Solist. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon Gedanken zu diesem Thema gemacht habt. Und ich hoffe natürlich, dass niemand sich heute Abend hier als schwarzes Schaf fühlt. Ja, wie ist das Schaf? Schaf sein? Heißt das, alle schauen in die gleiche Richtung, laufen in die gleiche Richtung, alle haben den gleichen Pelz, unterscheiden sich kaum, eines wie das andere. Ist das das Ziel, Schaf zu sein? Oder beinhaltet Schaf sein etwas mehr? Ich habe einen kurzen Videoclip mitgebracht von einem Mann aus England. Wenn der sich in einer Menschenherde bewegt, dann fällt er überhaupt nicht auf, ist ein Schaf unter vielen. Er arbeitete als Verkäufer von Mobiltelefonen, aber schaut euch mal an oder hört euch an, wie dieser Mann als Solist klingen kann. Vor dem Singen hat dieser Mann gesagt, er wünscht sich, er träume davon, das tun zu können, wofür er sich geboren fühlt, nämlich singen. Ein Schaf, das plötzlich zum Solisten wird und das hervorragend macht. Nicht einfach Schema X, Einheitsbrei, alle nach dem gleichen Muster. Nein. Ich möchte uns zum Schluss der Einleitung noch aus Johannes 10 ein paar Verse vorlesen. Da spricht Jesus vom guten Hirten. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Und dann sagt Jesus weiter, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und ich stelle mir hier eine Weide vor, die viel Raum, viel Platz bietet, wo die Schafe nicht eng beieinander gepfercht zusammen sein müssen, sondern eine Weide, die viel Raum bietet, wo sich die Schafe austoben können, wo sie genügend Nahrung finden, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sich im Schutz des Hirten auch geborgen fühlen. Du bist ein Schaf, kein Solist. Charles Bissegut.
Ich möchte auch kein Solist sein heute Abend. Meine lieben Freunde, das war jetzt interessant, diesen Sänger zu erleben. Ich musste direkt an einen Propheten denken. Meine lieben Freunde, der seine ganze Prophetie singend vorgetragen hat. Wenn der zusammenkam mit Leuten, dann hat er plötzlich sein Instrument genommen, ein Saiteninstrument. Und wisst ihr, ich kann mir das gut vorstellen, wenn der dann anfing zu singen, Freunde, dann liefen die Menschen zusammen. Ich denke da an Asaf. Asaf. Wir haben Psalmen von diesem Asaf. Sind ausschließlich Lehrpsalmen. Und meine Freunde, wenn ich jetzt an einen Sänger denke, der vor einiger Zeit verstorben ist, Pavarotti, der Italiener. Freunde, wenn der Mensch da anfing zu singen, dann kamen auch die Menschen zusammen, er hat die größten Säle gefüllt. Alles ganz fantastisch. Das sind Solisten. Ich denke jetzt auch an Künstler wie einen Casals. Und ich bin immer sehr, sehr tief bewegt, wenn ich dort am Mittelländischen Meer stehe, dort in Caesarea am See, dort, Freunde, in diesem Theater, dort am Meer, dort hat er immer gespielt, es war ein großer Freund von Israel. Das sind so besondere Talente. Aber mein Thema heute Abend heißt ja, du bist kein Solist. Meine lieben Freunde, wir sind eine Herde. Und ich möchte heute Abend mit euch einen ganz wunderbaren Psalm aufschlagen. Ihr könnt ihn gut behalten. Es ist ein kurzer Psalm. Aber Freunde, er sagt uns sehr, sehr viel. Es ist der Psalm 100. Wir haben es hier mit einem Dankpsalm zu tun. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Er hat uns gemacht, Freunde, zu Schafen seiner Weide. Und ich möchte heute Abend sagen, meine Lieben, dass es in der letzten Zeit, aber schon ganz, ganz früh, viele Solisten gab. Und es gibt sie heute. Und wenn man mit ihnen spricht, dann sagen sie, ja, ich bin gläubig. Ja, ich bete Gott an. Ich gehe in den Wald am Sonntag. Und da sehe ich diese Bäume und dann höre ich das Rauschen dieser Bäume und ich sehe, wie sie sich bewegen im Wind. Und dann kommt mir so ganz klar vor, dass es einen Gott gibt, der Schöpfer ist Himmels und der Erde. Und da kann ich am besten beten. Jawohl, meine Lieben, ich freue mich. Ich gehe auch gern in den Wald. Aber wisst ihr, Freunde, im Wald, da finde ich nirgends einen Spiegel. Diese Bäume, die da rauschen, die reden mit mir nicht über die Sünde. Die Bäume, die da rauschen, meine lieben Freunde, ja, das ist schön, dieses Rauschen. Das gefällt meinen Ohren und ich kann da durchatmen, unbedingt. Aber Freunde, diese Bäume, die zeigen mir nicht den richtigen Weg. Und wir haben das Wort des lebendigen Gottes. Und meine lieben Freunde, wenn wir die Schafe seiner Weide sind, in dem Moment haben wir einen Hirten. Nur die Herde hat einen Hirten. Und es war wunderbar, was der Bruno in seiner Einleitung gelesen hat. Dort, wo sich der Herr Jesus vorstellt, ganz persönlich, und sagt, er hat von der Tür gesprochen, aber dort stellt er sich auch vor und sagt, ich bin der gute Hirte. Und meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen sie. Und sie folgen mir nach. Freunde, da ist eine Herde und ein Hirte. Ach, es gibt viele Stallungen, Freunde. Und da gibt es jetzt hier verschiedene kleinere Hirten. Aber die große Herde, diese überdimensionierte Herde, diese Übergemeinde, da gehört jeder dazu, der wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung. Und ich möchte dich einmal fragen, heute Abend bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gehörst du zu dieser Gemeinde Gottes, wo er der Hirte ist? Und wisst ihr, Freunde, schon zur Zeit des Apostels Paulus gab es nun Menschen, die waren Solisten. Die haben gesagt, ja, ich brauche die Gemeinde nicht. Ich bin viel lieber mit meinem Gott ganz allein. Meine Freunde, das sind wir doch auch die ganze Woche. Ich brauche doch jeden Tag die Nahrung von meinem Herrn. Ich lese doch die Heilige Schrift. Ich brauche doch dieses Wort Gottes als meine Speise. Und meine Geistseele, die braucht diese Nahrung, sonst geht sie kaputt, Freunde. Aber, und das habe ich gestern einer jungen Frau gesagt, gestern Abend, in der Bibel steht, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag, das ist der Tag des Herrn, der Ruhetag. Und Freunde, da brauchst du Gottes Wort. Da bist du ein Schaf seiner Weide. Ja, Pavarotti, das war jetzt ein Solist, meine lieben Freunde, es gibt nicht viele solche. Der Asaf, das war ein wunderbarer Mensch, der hatte etwas zu sagen. Das war auch einer, der da spielte und sang und die Menschen liefen zusammen, aber dann hatte er eine Botschaft. Er redete im Auftrag Gottes. Freunde, heute gibt es noch eine neue Sorte. Das sind die Halbsolisten. Kennt ihr die? Die Halbsolisten, das sind solche, die sagen, ja, ich brauche schon Gottes Wort, aber das kann ich in meiner Stube machen. Heute habe ich einen Fernsehapparat und da kommen auch Predigten im Fernsehapparat und dann mache ich mir es bequem und dann tue ich da noch ein bisschen was knappern dabei, nicht wahr? Und höre mir da diese Predigt an. Das sind die Halbsolisten. Meine lieben Freunde, die gehören alle nicht zu dieser Herde, die den Hirten hat. Eine Herde, wisst ihr, Freunde, die zusammenhält, die gemeinsam weidet, eben auf dieser wunderbaren Wiese, auf der Wiese Gottes. Und da gehören wir zusammen und wir gehören zu dieser Herde. Meine lieben Freunde, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und jetzt möchte ich zurückgehen. Meine Freunde, ich habe eine ganz, ganz große Freude. Morgen Abend werde ich mit dem Seminar beginnen über die Apostelgeschichte. Und ich habe mir ganz klar gesagt, dass ich nicht einfach jetzt sage, Seminar über die Apostelgeschichte, sondern da gibt es so viele fantastische Dinge. Freunde, ganz, ganz wichtige Themen, wie zum Beispiel das Thema des Heiligen Geistes, das Thema von Pfingsten, meine lieben Freunde, vom Ausgießen dieses Heiligen Geistes. Und das war ein gewaltiges Erlebnis. Wisst ihr, diese Menschen, die waren auf dem Söller. Und plötzlich geschah etwas Gewaltiges, Freunde, es rauschte. Und sie hörten einen Ton, meine lieben Freunde. Und sie wussten gar nicht, was das zu bedeuten hat. Und jetzt liefen da Tausende von Menschen zusammen. Und sie fragen, was ist das? Was soll das bedeuten? Und jetzt waren die Apostel da. Freunde, die 120 auf dem Söller, die haben etwas Gewaltiges erlebt. Da kamen nämlich feurige Zungen vom Himmel runter auf diese 120. Und meine Freunde, jetzt sehen wir da einen, der voll Heiligen Geistes da steht und diesen Tausenden von Menschen jetzt das Evangelium verkündigt und ihnen sagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, und da waren sehr viele, jawohl, die standen jetzt da, die hatten geschrien, Barabbas, diesen Kreuzige, die hörten das und das Wort Gottes ging ihnen durchs Herz. Und dann frugen sie ihr Männer, was sollen wir tun? Und jetzt sagt der Apostel, tut Buße. Meine Freunde, umsinnen. Und lasse sich ein jeglicher taufen zur Vergebung seiner Sünden. Pfingsten. Und Freunde, diese Predigt, die hat etwas Gewaltiges ausgelöst. 3000 Menschen wurden gläubig an den Herrn Jesus. Ein jeder hörte das Evangelium in seiner Muttersprache, Freunde. Es waren aufs wenigste 16 Sprachen. Menschen aus Rom, aus überall, Freunde, aus den arabischen Ländern. Und jeder hörte diese Ansprache in seiner Muttersprache. Und jetzt haben sie sich bekehrt und ließen sich taufen. Und jetzt, meine Freunde, frage ich euch, sind jetzt 3000 feurige Zungen vom Himmel heruntergekommen? Nein. Ich frage euch noch etwas, haben diese 3000 jetzt alle in Zungen geredet oder geweissagt und alles Mögliche? Diese 3000, die da gläubig wurden? Nein. Aber, Freunde, sie waren voll des Heiligen Geistes. Und ich will euch jetzt einmal sagen, heute Abend, wie sich das jetzt angefühlt hat. an was man das erkennt, dass diese 3000 voll Heiligen Geistes waren. Und ich lese euch das eben in der Apostelgeschichte. Da steht, die nun sein Wort, dieser Predigt des Petrus, die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tag bei 3000 Seelen. Und jetzt kommt's. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Meine Lieben, alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemeinsam. Also, Freunde, 3000 Menschen. Und jetzt waren die, sie haben sich taufen lassen, die Gemeinde, und sie blieben beständig. Zuerst einmal in der Apostellehre. Sie haben das Wort Gottes gehört, es wurde ihnen verkündigt, meine lieben Freunde, in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Sie konnten es fassen, dass dieser Jesus Christus der Maschiach, der Gesalbte ist. Sie konnten es fassen, dass dieser Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, der Mensch wurde, inkarnierte. Dass er das wurde, um uns zu verstehen, bis ins Detail. Sie konnten es fassen, meine lieben Freunde, dass dieser Jesus stellvertretend für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha, dass dieser Jesus die ganze Sündenlast der vollkommenen Menschheit auf sich genommen hat und dass er dort an diesem Fluchholz ausgerufen hat: Es ist vollbracht. Das konnten die fassen. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Aber Freunde, und in der Gemeinschaft. Verlasset die heiligen Versammlungen nicht, wie es einige zu tun pflegen. Das war schon vor 2000 Jahren so. Da gab es Solisten. Halbsolisten hat es noch nicht gegeben. Aber Solisten, die meinten, brauchen wir nicht, wir können auch allein beten. Ja, wir können sogar allein die Bibel lesen und wir haben auch den Heiligen Geist und der lehrt uns, wir brauchen die Gemeinschaft nicht. Meine lieben Freunde, was für ein Irrtum. Hol mal eine glühende Kohle aus dem Ofen. Ah, diese Kohle, sie glüht, hellgelb. Aber nach einiger Zeit wird sie dunkelgelb, dann rötlich und dann dunkelrot. Und dann plötzlich ist diese Kohle schwarz. Rühr sie nicht an, sie ist noch heiß, aber sie ist schwarz. Und eine Stunde später ist diese Kohle kalt. Sie kann nicht selber brennen. Sie gehört in den Ofen. Und da muss der Zug sein. Und Freunde, da brennt sie. Und da gibt es Glut. Meine Freunde, wir haben den Sänger gehört. Aber ich möchte jetzt eigentlich die Gemeinde Gottes nicht mit Zuhörern sehen, die jetzt da einem Solisten dann zuklatschen, sondern ich sehe jetzt die Gemeinde Gottes als ein großes Orchester. Und da wird miteinander musiziert. Und meine lieben Freunde, da sind die verschiedensten Instrumente. Bassgeigen, Cellos, Flöten, Querflöte, Hörner, vielleicht sogar Trompeten, je nachdem, was für ein wunderbares Musikstück jetzt da eingeübt wird. Und da ist ein Dirigent. Und dieses Orchester spielt. Und jeder, der sein Instrument hat, gehört dazu. Und das gibt einen fantastischen Klang. Und wisst ihr, also ich höre sehr gerne klassische Musik und sehr gerne so wunderbare Orchester. Und dann war ich auch begeistert von einem Karajan, wenn der da den Takt gab. Und Freunde, in einer solchen Geschwindigkeit, er hat die angetrieben und da wurde gespielt. Es war einfach großartig, Freunde. Ja, ich könnte jetzt von anderen Dirigenten reden. Das war wunderbar. Aber dann habe ich meistens dann gewartet und gehört auf ein Instrument. Freunde, die kleine Flöte. Das kleinste Instrument. Und dann, wenn diese kleine Flöte erklang, Freunde, dann war das wirklich etwas Besonderes, ein besonderer Klang. Aber sie gehörte dazu. Stellt euch einmal vor jetzt, Freunde, wenn jetzt die Cellospieler gesagt hätten, ach, wir brauchen diese kleine Flöte nicht, wir sind Cellos und so weiter, und dann haben wir noch die Bassgeigen und wir haben die großen Flöten und Hörner. Diese kleine Flöte, die brauchen wir doch nicht. Das wäre doch schade. Die hat mir immer am ganz, ganz Besonderen zugesagt. Mit ihrem hellen Klang. Freunde, ich will euch etwas sagen. Jedes von uns gehört in dieses große Orchester. Nein, es ist nicht so, dass wir eben alle das Gleiche sind. 0815, dass wir alle nach dem Schema X uns bewegen. Auf der anderen Seite, Freunde, wenn ich so eine Herde sehe, ja, dann sind die zusammen und ein Schaf gleicht dem anderen, das ist mal ganz klar. Der Bruno hat vom schwarzen Schaf geredet. Die sind selten, aber die gibt's auch. Aber es ist auch ein Schaf. Du bist im Reiche Gottes, in der Gemeinde Gottes, ein Schaf und kein Solist. Denn meine lieben Freunde, diese 3000 blieben beständig in der Gemeinschaft. Und hier steht da sogar noch etwas. Und im Brotbrechen, die haben sehr oft zusammen gegessen. Wir versuchen jetzt ab und zu einen Apéro zu machen, dass wir noch ein bisschen zusammen sind. Freunde, damals hatten die Zeit, sie waren den ganzen Tag zusammen. Meine Lieben, wir müssen uns dieses Abendmahl, das sie gefeiert haben, ganz anders vorstellen. Das war eigentlich ein Essen. Die haben gemeinsam gegessen und getrunken. Und dann, meine lieben Freunde, als das Essen nun schon ziemlich vorbei war, ist plötzlich einer aufgestanden und hat noch einmal einen Laib Brot genommen und gesagt, ja, das ist der Leib des Herrn, jetzt wollen wir noch an sein Sterben am Kreuz von Golgatha denken, das wollen wir jetzt tun. Und dann ging dieser Laib Brot von einem zum anderen und die brachen ein Stück ab. Und dann beteten sie zusammen. Und dann haben sie sich daran erinnert, dass der Leib Jesu zerrissen wurde. Dann erinnerten sie sich nicht nur ans Kreuz, sondern, meine lieben Freunde, an die Geißelung. Und Jesus hat gesagt, mein Leib ist die rechte Speise. Und dann haben sie gesagt, dieses Brot ist jetzt symbolisch sein Leib. Und den essen wir. Und dann haben sie den großen Kelch genommen, meine lieben Freunde. Und dann haben sie den hochgehalten nach dem Essen. Sie haben Mittag gegessen. Und dann hat er gesagt, das ist der Kelch des Neuen Testaments. Nehmet und trinket davon. Und dann ist dieser Kelch jetzt wieder von einem zum anderen gegangen und sie haben daraus getrunken. Freunde, da war Gemeinschaft. Und ich sage euch eines, mir wurde klar, ich habe in der letzten Nacht sehr, sehr wenig geschlafen, viel darüber nachgedacht, viel gebetet. Wir brauchen mehr Gemeinschaft. Du bist ein Schaf und kein Solist. Wir haben einen großartigen Hirten, der sein Leben für seine Schafe gegeben hat, der für uns alles vollbrachte. Und ich bin überzeugt, in eurer Mitte habe ich von diesem Mann, von diesem Hirten gesprochen, habe euch das erzählt. Ich wiederhole mich, ich will es unbedingt tun, weil das zu meinem heutigen Vortrag gehört. Meine Freunde, diesem Mann wurden 111 Schafe gestohlen. In Kleinasien, in der Türkei. Er ist zur Polizei gegangen. Und die Polizei hat gesagt, ja, sind die irgendwie gezeichnet, diese Schafe? Sagt er, nein, nein, aber 111 sind mir gestohlen worden. Die Polizei sagt, wir können nichts tun. Und meine Freunde, dann plötzlich wurden da ein paar Tausend verschifft. Und jetzt hat dieser Hirte die Polizei geholt und hat gesagt, unter Umständen sehr wahrscheinlich sind meine 111 Schafe dabei. Und die Polizei ist mitgekommen. Und jetzt kamen diese vielen Schafe daher. Und Freunde, dann hat dieser Schäfer, dem sie gestohlen wurden, geschnalzt. Er spart mir das Schnalzen. Das war sein Ruf. Von ihm als Hirse. Er schnalzte. Und meine lieben Freunde, jetzt lösten sich diese Schafe aus dieser großen Herde. Und sie kamen zu ihm und er schnalzte und schnalzte. Und die kamen, Freunde, und jetzt waren es genau 111. Sie hörten die Stimme ihres Hirten. Ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Und was denn? Sie folgen mir nach. Sie kamen und folgten ihm nach. Meine Lieben, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt könnte ich übersetzen, darum, deshalb wird mir nichts mangeln. Freunde, der gute Hirte geht seiner Herde voran. Und jetzt kann etwas Besonderes passieren. Er geht voran und sie folgen ihm. Und plötzlich wird er gewahr, dass ihm eines fehlt. Und dann lässt er 99 Schafe und sucht das eine. Und bringt es zurück zur Herde. Er trägt es auf seiner Schulter. Das ist der gute Hirte. Und meine lieben Freunde, auf der ganzen Welt ist dieses Symbol des guten Hirten gegeben, wie er sein verirrtes Schaf zurückbringt. Meine lieben Freunde, das ist das Wunderbarste. Ich kann euch gar nicht mehr geben und euch gar nicht mehr beschenken, als euch zu sagen, du hast einen guten Hirten. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich kann dir nur das eine zurufen, jawohl, du bist ein Schaf. Und bleibe es und versuche nicht ein Solist zu werden. Das geht nämlich nicht gut im Reiche Gottes. Wir sind auch nicht Opernsänger im Reiche Gottes. Wir sind auch nicht Stargeiger im Reiche Gottes. Sondern im Reiche Gottes sind wir ein Orchester. Oh, vielleicht zwischendurch hört man eine Geige besonders. Ich denke an diese fantastische Geigerin, Mutter heißt sie. Es ist eine Freude. Karajan hat sie entdeckt. Eine Freude, wenn dieses Menschenkind spielt. Aber sie spielt dann im Orchester ihre Partien. Freunde, wir sind gemeinsam ein Organismus. Er das Haupt, wir die Glieder, natürlich ist mein Herz von einer ganz besonderen Wichtigkeit, wichtiger für den ganzen Organismus als mein kleiner Finger. Ganz genau. Ohne diesen kleinen Finger könnten wir leben, müssen wir nicht unbedingt sterben. Aber meine lieben Freunde, wenn ihr den einmal einklemmt, dann merkt ihr schon, dass er zu euch gehört. Wenn er surrt. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen noch etwas. Und das wurde mir in der letzten Nacht groß, Freunde. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Und jetzt kommt's. Und was denn? Im Gebet. Im Gebet. Meine Lieben, das muss bei uns jetzt noch anders werden. Im Gebet. Es gab einen fantastischen Verkündiger Gottes. Als ich nach London ging, da wollte ich unbedingt in London das Tabernakel finden, wo dieser gewaltige Mann Gottes verkündigt hat. Und ich habe sogar in der Schweiz umher telefoniert bei Baptistenpredigern und so, und die konnten mir die Adresse nicht geben und ich konnte das einfach nicht ausfindig machen. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, du weißt, jetzt gehe ich in diese Riesenstadt London. Die ist nämlich unwahrscheinlich groß, sie hat auch sehr viele Einwohner, aber vor allem flächenmäßig ist diese Stadt enorm. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich möchte dieses Tabernakel finden. Und ich habe ein Hotel gebucht und wir sind dann mit dem Bus zu den verschiedenen Hotels geführt worden und dann sind die Leute ausgestiegen und dann kam mein Hotel und ich stieg aus und habe ich mich umgeschaut und dann hieß es Tabernakel von Charles hat ein Spörtchen. Da habe ich gesagt, was? Jetzt bin ich gerade in diesem Hotel vis-à-vis über die Straße von diesem Tabernakel, von diesem gewaltigen Verkündiger, meine lieben Freunde, der da in diesem riesigen Gebäude vor Tausenden von Menschen gepredigt hat. Und er hatte ein Wort, wisst ihr, aus der Heiligen Schrift. Und dann bin ich am Sonntag dort in den Gottesdienst. Und da hat ein Prediger gut gepredigt, aber es war natürlich nicht Spörtchen. Und dann ist dort in diesem Tabernakel sogar noch ein kleines Museum von diesem Mann. Hat mich interessiert. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt möchte ich noch den Keller sehen. Den Keller. Und dann haben sie mich zum Keller begleitet. Und diesen Keller hat Spörtchen seinen Besuchern jeden Sonntag, den Menschen, die das erste Mal gekommen sind, auch aus fremden Ländern, denen hat er immer den Keller gezeigt. Und dann hat er gesagt, schaut, da unten ist meine Heizung. Und wisst ihr, was das war? Da waren 400 Beter, meine lieben Freunde, die vor Gott standen, währenddem er das Evangelium verkündigte. 400 waren unten und belagerten den Thron Gottes und haben gesagt, Herr, schenk ihm jetzt nicht das richtige Wort, erfüll ihn mit deinem Heiligen Geist, schenk ihm den Ernst, den er braucht, gib Gnade, dass die Menschen zuhören und begreifen, Heiliger Geist, hilf, verkläre den Sohn und über den Sohn den Vater. Sie blieben aber beständig im Gebet. Eine Gemeinde, die nicht betet, Freunde, stirbt aus. In der letzten Woche haben wir unseren Freund, den Daniel Moser, beerdigt. Erinnert ihr euch an diesen Mann? Ein hoher Offizier im Militär. Ich habe ihn sehr oft aufgerufen zum Gebet. Und dann, meine lieben Freunde, hat er immer noch für Israel gebetet. Erinnert ihr euch? Immer noch für Israel. Und er ist zu diesem Volk gestanden auch, wenn er mit Kollegen redete, und so ein Mann, der hatte sehr viele und war auch am Stammtisch und hat auch ein klares Wissen gehabt, auch über die heutige Zeit, über den Islam, über all das, und ist zu Israel gestanden. Den haben wir in der letzten Woche beerdigt. Meine lieben Freunde, ja, die Menschen sterben. Das ist ja wunderbar, dann sind sie beim Herrn, dann sind sie bei dieser herrlichen Gemeinde, bei diesen Geistern der vollendeten Gerechten, können dort jubilieren, Gott danken und loben und preisen und dann beten. Aber meine Freunde, in der Gemeinde müssen neue dazukommen. Und wisst ihr, die Herde vermehrt sich, nicht der Hirte. Der Hirte ist der Hirte, der die Schafe, die Herde weidet. Ruhig. Hat vielleicht noch 2, 3 Hunde. Ist auch richtig. Da schnalzt er auch. Und jeder Hund weiß, wer gemeint ist. Und er schaut, dass die Herde zusammenbleibt. Aber der gute Hirte. Nein, Freunde, auch was. Du bist kein Solist im Reiche Gottes, sondern ein Schaf. Und du hast einen guten Hirten. Und dieser Hirte hat dich so lieb, dass er sein Leben gegeben hat für dich, um dich zu retten. Und die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Meine lieben Freunde, mit diesem Gott kann ich vorwärts gehen. Und es ist so wichtig. Und wir wollen uns doch jetzt einmal dieses eine sagen. Sie blieben aber beständig. Meine lieben Freunde, 6 Tage sollst du arbeiten. Die meisten arbeiten nur noch 5. Und trotzdem ist der 6. gar nicht mehr für Gott da. Sie meinen, sie müssten Kilometer fahren am Tag des Herrn. Sie blieben aber beständig. In der Apostellehre, sie wussten, was sie glauben. Sie wussten, wo es steht. Sie blieben aber beständig, meine lieben Freunde, im Brotbrechen. Ach, die hatten Zeit. Sie haben miteinander das Abendmahl gefeiert, sich erinnert, dass Jesus gesagt hat, mein Leib ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Und sie blieben beständig im Gebet. Wisst ihr, meine lieben Freunde, ich erinnere mich an eine Reise, die wir gemacht haben, nach Petra in Jordanien. Eine ganz fantastische Stadt in einem rosa Felsen. Und da wurde sie, weil es ein Tuffstein ist, herausgekratzt. Und meine Freunde, wir waren dort ungefähr mit 45 Leuten, haben diese fantastische Stadt uns angeschaut, meine lieben Freunde. Und ich hatte da eine ganz interessante Begegnung mit einem Mann. Es war unser Reiseleiter. Er hieß Mohammed, Gott sei es geklagt, aber es war ein feiner Mann. Und meine lieben Freunde, jetzt plötzlich war da eine andere Gruppe von Moslems und jetzt beteten die. Und dann hat mein Freund, wir haben uns schon geduzt jetzt, hat er mir gesagt, siehst du, die beten jetzt ist die Zeit da. Das ist immer um die Zeit, wenn der Muezzin dann schreit. Aber jetzt sind die da und die beten. Wie oft betet ihr Christen? Ich hatte eine Bibel zur Hand, meine lieben Freunde. Und zwar war das ganz interessant. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mein Schwert nicht dabei hatte. Ich habe nicht gewusst, wie mir passiert. Meine Söhne haben uns gebracht bis nach Basel. Wir sind über Basel und dann über Frankfurt geflogen. Und dann meine Bibel blieb im Auto. Und jetzt hatte ich keine Bibel. Dann habe ich gedacht, na ja, ich bin ja in Frankfurt, da werde ich eine Bibel kaufen können an diesem riesigen Flughafen, Freunde. Und Freunde, überall, wo ich hinkam, wollten die mir den Koran bringen. In Frankfurt am Main. Ich habe gedacht, wo bin ich da? Und endlich in einem kleinen Geschäftchen konnte ich mir eine schöne Bibel kaufen. Dann war ich glücklich. Ich habe gedacht, Herr, was soll das, dass ich mein Schwert nicht habe? Und stellt euch mal vor, dieser Mohammed, unser Reiseleiter, der hat mir gesagt, Charles, ich habe schon vielen Reiseleitern gesagt, sie sollten mir eine Bibel schicken. Aber keiner hat es geschickt. Da habe ich gesagt, doch, Mohammed, doch. Aber die wurde dir nicht überreicht. Die ist verschwunden, die Bibel. Und dann sage ich, weißt du was? diese Bibel hier, die kann ich dir am Schluss schenken. Das ist nicht mein Schwert, das ist eine wunderbare Bibel, aber meine Bibel mit all diesen unwahrscheinlichen Notizen und all diesen Sachen hätte ich dir nicht geben können, aber die kann ich dir da lassen. Und jetzt habe ich gewusst, warum ich die im Auto lassen musste. Und ihr hättet das sehen sollen, als ich ihm dann die Bibel gab, wie der dann marschiert ist. Und als der Friede kam zwischen Jordanien und Israel, hat dieser Mann sofort Hebräisch gelernt und hat die ersten Touristen aus Israel dann durch das Land geführt. Und ich habe ihn noch einmal sogar in Deutschland besucht. Da hat er im Goethe-Institut noch sein Deutsch verbessert. Und dann habe ich ihn noch einmal gesehen. Und meine lieben Freunde, dann hat er Reisen organisiert auf den Stufen der Israelis durch die Wüste. Und ich bin überzeugt, der Mann, der ist gläubig geworden. Das ist so etwas Wunderbares. Und jetzt frug er mich, sagt, du hör mal, schau mal, jetzt beten die, wie oft betet ihr denn, ihr Christen? Und ich habe schnell gebetet, habe gesagt, Herr, was soll ich dem Mann sagen? Und dann habe ich ihm in dieser Bibel, habe ich da dieses Wort aufgeschlagen, dieses wichtige Wort, wisst ihr, seid alle Zeit fröhlich. Und dann steht da noch etwas. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Aber ein kleines Sätzlein habe ich jetzt unterschlagen. Ja, ihr wisst's ja. Ja, ihr seid ja noch da. Betet ohne Unterlass. Es steht nicht auf den Knien. Es steht nicht im Wald. Es steht, dass du den Tag mit deinem Gott beginnen musst und in diesem Gebetsgeist bleiben. Dann kann diese Freude des Heiligen Geistes in dir wurzeln und du kannst loben und danken. Seid alle Zeit fröhlich, ach meine lieben Freunde, sogar unter Tränen, wenn ich weiß, der Herr ist eben doch da und er hilft mir doch. Und ich denke an diesen David, meine lieben Freunde, der sich dann immer wieder aufrichtete und seinen Gott zuletzt lobte, auch in größter Not. Und der dann plötzlich sagen konnte, herzlich lieb habe ich dich, Herr meine Stärke, Herr mein Gott, Herr mein Hort. Betet ohne Unterlass. Und jetzt helft uns. Freunde, da muss noch etwas geschehen bei uns. Diese Gemeinschaft, dieses Gebet, dieses mehr noch Zusammensein mit unserem Herrn, der bei uns ist. Ihm allein gehört aller Ruhm und aller Dank. Nein, ich muss es dir noch einmal sagen, im Reiche Gottes bist du kein Solist, sondern ein Schaf. Amen. Und Herr, dass wir dich haben als guten Hirten, dafür danken wir dir. Und dass wir auf deiner Weide sein dürfen, wir sind Schafen deiner Weide. Und du führst uns auf eine feine Weide. Und Herr, ich lobe dich und ich preise dich, dass ich wissen darf, dass wir bald einmal dich sehen in deiner Schöne, dich, den guten Hirten, der für uns gestorben ist. Und Herr, hilf, dass wir uns als Herde vermehren, den Heiland gerettet sein, bringt Rettersinn und gibt Gnade, dass wir wirklich Salz sind in der Suppe dieser Welt, dass wir gegen diese Fäulnis ankämpfen, dass wir Licht sind, weil wir in deinem Lichte stehen, weil du uns bescheinen kannst. Und dann können wir reflektieren. Herr, hilf uns! Und ich preise dich. Schenk uns einen heiligen Ernst, eine echte Gottesfurcht. Herr, alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Kommt gut heiter, Liebe. Shalom, shalom. Gott mit euch. Ich freue mich.